wenn du 20 Jahre in diesem Club arbeitest und guckst jedes Jahr DFB-Pokalfinale oder sonstige Finals, siehst einen Club auf diesem Podest stehen, wo dann quasi dieser Konfetti-Regen runterkam, war also immer sowas, ja, ist ja alles schön gut. Und dann bist du selber mittendrin in diesem Thema. Das war schon was Außergewöhnliches.
Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen.
Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Mit Marc Hindelang, Pressesprecher.
Matthias Thoma, Leiter des Eintracht-Museums.
Mein Name ist Jan-Martin Straßheim. Ich bin der Leiter der Medienabteilung der Eintracht. Wir sprechen mit Gästen aus Sport, Geschichte, Kultur und Wirtschaft über sie selbst und ihre Verbindung zu Eintracht Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet. Und natürlich interessiert uns auch die Meinung von euch, den Fans.
Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige Hi-Fi, Multiroom und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus.
Das ist ein Märchen, ein unglaubliches Märchen.
Bruder, schlag den Ball lang.
Die 15. Folge des Eintracht-Podcasts Eintracht vom Main. Ich freue mich sehr auf einen speziellen Gast heute, denn er ist der Mann der Finanzen. Schon seit 1998 bei Eintracht Frankfurt und mittlerweile schon seit 5 Jahren in Hauptfunktion im Vorstand als Finanzvorstand. Herzlich willkommen, Oliver Frankenbach.
Vielen Dank, auch herzlich willkommen alle Zuhörer. Freue mich auf das Gespräch.
Und liebe Fans, abonniert ihr den Eintracht-Podcast auf allen Plattformen, die dafür bekannt sind. Wir fangen an mit einer Grußbotschaft von einer Person, mit der du sehr, sehr enge und sehr lange schon zusammengearbeitet hast.
Lieber Olli, dich in einen Podcast zu laden, ist in etwa so, wie wenn man einen Vegetarier zum Fleischfondue bittet. Ich habe dich zum ersten Mal gesehen im Jahre 2001, klopfte an eine Tür im Grüneburgweg, frisch bezogene Geschäftsstelle. Auf der stand draußen auf einem sehr einfach auszutauschenden Schild Dr. Peter Lämmerhirt. Der war aber gar nicht mehr da, klopfte an, machte die Tür auf, du saßt hinterm Schreibtisch. Das Schild hing da noch 3 Monate, weil es dir völlig wurscht war. Und das steht für dich symbolisch schon am ersten Tag, an dem ich dir begegnete, für 2 Merkmale, die dich besonders auszeichnen. Du bist zum einen gänzlich uneitel und zum anderen ist dir die Hülle völlig wurscht, sondern es kommt dir darauf an, was drin ist. Wer drin sitzt in so einem Büro, ist entscheidend. Was drin ist in den Themen, ist entscheidend. Du bist deutlich emotionaler, als die meisten Leute das meinen mögen. Wer mit dir mal gemeinsam ein Fußballspiel schaut, der kriegt das mit. Aber du bist geradezu mit Leidenschaft der Sachlichkeit verschrieben. Und beides, die Uneitelkeit, die Sachlichkeit, die Kompetenz, das sind Dinge und Eigenschaften, die so in dieser Branche überhaupt ganz generell, aber vor allem in dieser Branche nur ganz selten zusammentreffen. Und wenn ich mir einen backen müsste, mit dem ich in eine Schlacht ziehe und mit dem ich die widrigsten Untiefen erforschen müsste, dann würde ich mir dich backen, mein Lieber. Wir haben auch schon viele gemeinsame Schlachten geschlagen und ich bin ganz stolz darauf, dass uns das gelungen ist und dass ich das an deiner Seite machen durfte. Viel Spaß beim Podcast, iss nicht so viel von dem Fleisch und wir und sind dir gewogen, bleib du uns gewogen, mein Lieber. Viel Spaß.
Es gibt ja keine bessere Steilvorlage, als Philipp Reschke zu zitieren und ihn zu nutzen dafür im Prinzip für die große Großbotschaft. Denn da war schon sehr viel Persönliches drin. Jetzt haben wir hier heute beim großen Fleischessen einen Vegetarier sitzen. Wie kriegen wir das denn hin im Podcast?
Ach, das fangen einfach mal an. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich glaube, er hat ja relativ viel genannt und vielleicht nur eine Sache. Ich glaube, wenn man meine Frau fragen würde, ob ich eitel oder uneitel wäre, kriegt man wahrscheinlich eine etwas andere Antwort.
Ja, aber ich glaube, in der Fußball-Bundesliga ist Eitelkeit schon sehr stark verbreitet, oder? Das merkst du doch auch.
Ja, würde ich schon sagen. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das immer so daran liegt, dass die Menschen, die dort arbeiten, eitel sind, sondern ich glaube, das ist einfach, dazu wird man wahrscheinlich, wenn man ständig beäugt wird durch Medien, Kamera, dann gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, immer mehr darauf achtet, wie er letztendlich dann auch rüberkommt.
Das ist, glaube ich, völlig normal. Hast du vielleicht einen kleinen Vorteil, denn die Kameras gehen nicht so stark immer auf die Finanzvorstände. Die sind jetzt allerdings ganz besonders wichtig, weil jetzt geht es um die Kohle in der Corona-Zeit. Kurze Frage dazu, wie hast du es denn in den letzten Monaten erlebt und wie geht's dir, nachdem du ja auch an Corona erkrankt warst? Da kommen wir auch gleich nochmal zu.
Also ich sag mal, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, Februar, März 2020, da fing es ja so ein bisschen an, beziehungsweise eigentlich schon so ein bisschen vorher, war es, glaube ich, so um den Dreh unseres Spiels in Salzburg. Da hat man so ein bisschen was mitbekommen und ich glaube, da hat keiner dran gedacht, dass das irgendwie etwas sein wird, was uns, sag ich mal, relativ lange beschäftigen wird und immer noch beschäftigen, wahrscheinlich immer beschäftigen wird. So über das Wort Pandemie hat wahrscheinlich noch niemand so richtig nachgedacht zu dem Zeitpunkt. Das war irgendein Virus, von dem man glaubte, dass er irgendwie verschwinden wird, relativ schnell, und dann wird wieder alles ganz normal sein und konnte man sich gar nicht ausmalen. Ja, und wenn man das Finanzielle anschaut, dann war das zum Zeitpunkt, kann ich mich genau daran erinnern, im Februar haben wir gerade so unseren letzten Monatsforecast gemacht, den wir auch im Aufsichtsrat besprochen haben. Da waren wir irgendwie, dann ging es in Richtung 300 Millionen Euro Umsatz, ja, was 26, 27 Millionen Euro Gewinn nach Steuern. Und dann fing das quasi an, so nach dem Spiel gegen Bremen, das war das letzte Spiel, den wir Zuschauer empfangen durften. Ja, und dann waren wir in der Saison noch relativ gut gesettelt. Und ich glaube, das war uns auch immer alle einig, wenn wir im Vorstand darüber gesprochen haben. Die Saison 1920 war gar nicht die entscheidende, sondern da wussten wir, da haben wir Speck angesetzt, das funktioniert, wir müssen viel länger denken. Und die Saison ist eigentlich die echte Herausforderung, finanzielle Herausforderung, dass die Saison 1920 insgesamt administrative Herausforderung war. Ich glaube, das versteht sich von selbst, weil keiner richtig wusste, wo es lang geht. Spiele wurden abgesetzt, Liga-Spielbetrieb wurde vollständig unterbrochen. Ich glaube, dann kam so ein bisschen das durch, was man von den Deutschen auch immer erwartet, zu organisieren, sag ich mal, aus einem negativen Szenario schnell ein positives Szenario zu drehen. Und dann haben wir auch die erste Liga, die wieder angefangen hat. Und ich glaube, das hat uns alle so ein bisschen positiv gestimmt, dass wir über den Sommer hinaus dann auch Konzepte entwickeln, wie wir den Spielbetrieb aufrechterhalten können. Und leider befinden wir uns immer noch in diesem Sonderspielbetrieb, aber es gibt ja so ein bisschen Licht am Horizont, dass es möglicherweise bald auch wieder anders sein kann.
Da kommen wir gleich zu. Ich habe nur eine Frage, so wie es in der Weihnachtszeit so dir ging. Ne? Lassen wir mal Corona erst nochmal außen vor, das hat ja bei dir auch eine Rolle gespielt, aber am 23.12. dürfte dich Freddy Bobic angerufen haben. Und er dürfte dir mitgeteilt haben, dass Bas Dost möglicherweise nach Brügge wechselt. Man liest ja dann immer von 6 Millionen insgesamt als Paket mit Gehalt und Ablösesumme. War das das schönste Weihnachtsgeschenk für dich als Finanzvorstand?
Wir haben ja die Zeit genutzt von Februar bis Oktober, würde ich jetzt mal sagen, wo dann der Spielbetrieb quasi wieder so richtig in Gang kam, uns finanziell quasi aufzustellen. Wir haben verschiedenste Maßnahmen ergriffen, deswegen hatte ich nicht so viel Bammel davor, dass wir die Saison irgendwie überstehen, weil wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Dass wir in der Transferperiode möglicherweise über den einen oder anderen Transfer nachdenken sollten, das, glaube ich, war allen klar, aber wir mussten es nicht. Ich glaube, das war der große Vorteil möglicherweise gegenüber anderen Clubs, dass wir es nicht mussten, dass man in einen Verlust von 30 bis 40 Millionen Euro läuft in einer Saison und man den irgendwann kompensieren muss und je früher, desto besser. Dass mich Freddy Bobic am 23.12. angerufen hat und gesagt, Bas Dost geht, dann habe ich gesagt, okay. Ich wusste aber auch gleich, Freddy, dass er auch schon wieder etwas im Kopf hat, wie man möglicherweise etwas scheinbar Negatives auch sofort wieder in was Positives drehen kann. Und dann kam Luka Jovic und ich glaube, damit war Bas Dost vergessen.
Da fragen sich ja auch alle finanziell wohl auch ein guter Deal, ne? Du musst ja nicht in die Tiefe gehen, wir sind ja auch, möchte ich nicht zu sehr ausquetschen, aber war okay.
Wenn es kein guter Deal gewesen wäre, hätten wir es nicht gemacht.
Das ist die beste Antwort. Das sorgt oder zeigt auch die Seriosität, wie bei uns gearbeitet wird, denn du bist schon, das ist ein guter Anknüpfungspunkt, du bist über 20 Jahre bei der Eintracht. Wir haben auch schon schlechte Deals gemacht.
Wir haben auch schon schlechte Deals gemacht, wobei ich immer sagen muss, jede Entscheidung muss man immer aus zwei Blickwinkeln betrachten. Die Entscheidung zu dem Zeitpunkt, in dem man sie getroffen hat und die Entscheidung, über die man Jahre später diskutiert. Insofern ist das für mich, ich schaue dann nie zurück, weil zu dem Zeitpunkt ist es immer scheinbar die richtige Entscheidung, was sich später daraus ergibt. Darüber kann man dann diskutieren, wird man diskutieren und wird sich auch eingestehen, dass man es hätte vielleicht nicht machen sollen oder anders machen sollen. Insofern gibt es nie einen Blick zurück.
Aber du bist jetzt in verantwortungsvoller Position als Vorstand seit einigen Jahren, aber früher natürlich auch in anderer Funktion, wo du auch ein bisschen beobachten konntest, worauf hinaus wollte, dass da eben nicht immer so die besten Entscheidungen getroffen wurden. Ich sage nur, fast Lizenzentzug, beziehungsweise keine Lizenz bekommen. 2002 müsste das gewesen sein. Davor einige Transfers, wo man dann auch nicht so wahnsinnig glücklich mit war. Hohe Ziele, hohe Ambitionen, niedrige Performance. All das hast du auch erlebt im Club und hat dich das irgendwie auch geprägt und geformt, dass du heute eben auch mit einer gewissen Seriosität und auch mit einer gewissen Gelassenheit auf gewisse Dinge schauen kannst?
Ja, das auch. Ich glaube aber, ich habe da, sag ich mal, in der Zeit auch verschiedenste Personen kennengelernt an verschiedensten Stellen, auch, sag ich mal, im Präsidium, im Vorstand. Und ich glaube, in der Zeit meines Beginns hier von 1998 so bis Anfang der 2000er, da hat man ja, sag ich mal, gewisse Dinge beobachtet, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Clubs, dass, sag ich mal, so ein bisschen die Professionalität fehlte, sportlichen Erfolg mit wirtschaftlicher Stabilität zu kompensieren. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, es geht nur um den Sport und alles andere wird schon irgendwie werden. Und ich glaube, das hat sich dann irgendwie so Anfang der 2000er so ein bisschen geändert. Vor allen Dingen dann auch mit der Person von Heribert Bruchhagen. Das muss man ganz einfach sagen. Das war so die erste Person, die ich kennengelernt habe, die nicht einfach eine sportliche Entscheidung getroffen haben, ohne sich vorher mit demjenigen, der für Finanzen zuständig ist, abzustimmen.
Das war die erste Person, tatsächlich. Ja. Das heißt, davor wurden Spieler verpflichtet und danach hat man mal geguckt, woher die Kohle kommt.
Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Vielleicht nicht ganz so drastisch. Man hat nicht immer so sehr auf die Expertise der Finanzverantwortlichen gehört oder sie zu Rate gezogen.
Gibt es das heute in der Bundesliga an anderen Standorten immer noch so in der Form?
Also in der Bundesliga würde ich das fast ausschließen. Natürlich steht man immer unter einem gewissen sportlichen Druck. Das ist auch nachvollziehbar. Das heißt, wenn man sich quasi in einer sehr, sehr schwierigen sportlichen Situation befindet, wird man vielleicht immer ein größeres Risiko gehen, als wenn man sportlich gesättelt ist.
Wenn man sportlich gesättelt ist, ist das eine, finanziell gut aufgestellt das andere. Meistens unter der heutigen Zeit passt das natürlich wunderbar zusammen und bedingt das eine das andere. Wir lesen jetzt momentan ja auch Werder Bremen, die Zahlen beispielsweise und die Probleme, die der Club hat. Wir haben natürlich auch gesagt, auch in der Öffentlichkeit, dass es bei Eintracht Frankfurt auch alles keine Selbstverständlichkeit ist. Da sind wir auch beim Thema Licht am Ende des Tunnels, was du ansprachst. Mhm. Du sagst, du sprichst vom Licht am Ende des Tunnels, aber was genau ist das denn für dich, auch aus finanzieller Sicht?
Licht am Ende des Tunnels wäre für mich erstmal, wenn wir wieder in einen halbwegs vernünftigen Spielbetrieb mit Zuschauern kommen. Ja, und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir möglicherweise vielleicht das letzte oder die beiden letzten Spieltage mit irgendeiner Anzahl von Zuschauern im Stadion rechnen können. Das Thema Impfen ist ja ein allgegenwärtiges Thema momentan, aber ich glaube, das ist auch wieder so eine Eigenschaft der Deutschen, dass ständig an allem herumgemerkelt wird und
Rumgemerkelt,
aber ohne R, mit R. Deswegen glaube ich, irgendwann wird das seinen Lauf nehmen. Und dann glaube ich, dass über den Sommer hinweg wir wieder in Richtung einer vernünftigen Auslastung kommen. Weil ein bisschen Vertrauen müssen wir ja auch wieder erzeugen bei unserem gesamten Umfeld. Ja, bei unseren Dauerkarteninhabern, wenn wir irgendwann, sag ich mal, auf dem Weg im Sommer sind, Dauerkarten in Rechnung zu stellen, dann müssen wir auch eine gewisse Sicherheit haben, dass Spiele auch mit Zuschauern stattfinden.
Wie viele Zuschauer benötigen wir?
Ich glaube, dass es schon sinnvoll wäre, dass wir in Richtung 30.000 Zuschauer Minimum kommen. Ja, aber ich glaube, dann ist der Weg auch nicht mehr so weit. Also ich sage mal, es gibt ja momentan eher so Grenzen, wo man sagt, das sind irgendwie so zwischen 10 und 12, wo man einen Sonderspielbetrieb umsetzen kann. Wenn ich mich dann über Zahlen ab 15.000 bewege, dann glaube ich, geht es ohnehin ganz schnell in Richtung Vollauslastung, weil dann kann man keine Abstände und die Hygieneregeln mehr einhalten. Also wenn man 30 hat, dann wüsste ich nicht, warum man nicht auch 50 haben kann.
Ja, das wäre schön. In Neuseeland, glaube ich, war jetzt wieder mal ein Konzert mit 30.000, habe ich heute gelesen. Das heißt, es gibt auf anderen Ecken der Welt schon genau dieses Licht am Ende des Tunnels, von dem du sprachst.
Die Australian Open waren ja auch schon vor Zuschauern, wobei da immer so Kuriositäten gab, dass quasi dann irgendwie so eine Ausgangssperre gab und die Zuschauer dann quasi um 23.30 Uhr das Spiel verlassen mussten. Also das ist schon seltsam.
Dann stellen wir uns mal vor, wir würden europäisch spielen. Das ist natürlich unser Traum und hätten dann quasi ein Spiel Donnerstag 22.30 Uhr, 23 Uhr müssen alle raus.
Wobei das eine, glaube ich, finde ich ein bisschen kurios. Ich glaube, dass es sowas hier nicht geben wird. Entweder man kann sich frei bewegen oder man kann sich nicht frei bewegen.
Ich bin gespannt. Wie ist da so die Kommunikation momentan? Warten wir einfach ab oder sind wir mit der Politik in Gesprächen?
Ich glaube, dass es momentan keinen Sinn macht, da irgendwie einen großartigen Druck zu erzeugen. Ich glaube, dass die Politik weiß, dass die Fußball-Bundesliga oder andere Profisportarten Hygienekonzepte haben, um Spielbetriebe auch vernünftig umsetzen zu können, sodass wir einfach warten, bis wir wieder in eine Stellung kommen, in der wir es dann auch umsetzen können. Ich glaube, momentan macht es keinen Sinn, Druck auszuüben. Dafür gibt es einfach momentan noch zu viele Probleme.
Mhm. Karl-Heinz Rummenigge hat ja auch vom Impfen gesprochen und ja. Profifußballer und so weiter und so fort. Ich glaube, die Vorstandsmeinung war bei uns auch immer alle anderen vor und irgendwann der Sport, wann wir an der Reihe sind. Ne?
Sehe ich genauso, wobei ich glaube, dass vielleicht Karl-Heinz Rummenigge nicht so drüber nachgedacht hat, welche Diskussion er damit auslöst. Ich glaube, am Ende ging es ihm einfach möglicherweise nur darum, wenn das Thema Impfen vielleicht sich nicht hier so durchsetzt, wie man sich das vorstellt, dass vielleicht der Profisport oder andere gesellschaftlich relevante Gruppen vielleicht dazu dienen können, das Thema zu pushen.
Wird noch eine spannende Zeit werden, denke ich, bis wir alle dran sind. Hoffen wir, dass das schnell der Fall ist und wir dann Turnaround bekommen. Ist das für dich momentan die herausforderndste Zeit in deiner Zeit bei Eintracht Frankfurt? Ich meine, du hast schon einiges mitgemacht. 2002 haben wir schon über das Thema Lizenzentzug gesprochen. Da warst du zwar eher in zweiter Reihe, aber du hast das mitbekommen. Es gab auch in den 2000ern immer wieder interessante und auch spannende Situationen, die du und der Vorstand zu meistern hatte. Und auch Ende der 90er, ohne Frage, gab es einiges zu tun. Und jetzt haben wir die Pandemie.
Ich glaube, das ist schon die herausforderndste Situation. Die damalige Situation war natürlich auch besonders und hat sicherlich uns alle auch vor Herausforderungen gestellt. Aber ich glaube, das jetzt ist vom Umfang her, damals hat sich tatsächlich nur auf wirtschaftliche Themen reduziert. Jetzt haben wir, sage ich, die Pandemie trifft uns an allen Ecken, Enden, in jedem Bereich. Ich glaube, da wirst du ja auch ein Lied davon singen können. Insofern glaube ich, dass das für uns alle ganz, ganz schwierige Situation ist. Aber es hat auch gezeigt, dass wir eine Organisation und eine Truppe beisammen haben, die sich sofort umstellen kann, neue Situationen adaptieren kann und sofort, wie ich das eben schon gesagt habe, was Negatives sofort in was Positives drehen können.
Absolut. Ich glaube, es sieht momentan noch ganz gut aus. Hoffen wir, dass wir auch wirklich dann demnächst wieder mit Menschen hier im Stadion zu tun haben werden, denn das ist eigentlich auch das, warum man das Ganze ja macht. Also es geht ja nicht nur um Fernsehsport, sondern um den direkten Kontakt untereinander.
Ich glaube, dass das viele meiner Kollegen auch nicht so wirklich realisiert haben, dass Zuschauer quasi doch ein extremes Mittel sind, was sich überall fortsetzt in allen Erlösströmen. Ja, das ist nicht nur, sind nicht nur die Ticketeinnahmen. Zuschaueranzahl hat etwas mit Sponsoring-Einnahmen zu tun. Zuschaueranzahl hat etwas mit TV-Vermarktung zu tun. Ich denke, das ist quasi wie so ein Kreis, um den sich Satelliten drehen. Und das war vielleicht vielen nicht mehr so wirklich bewusst. Und das ist jetzt quasi in der Corona-Zeit tatsächlich aufgefallen. Und ich glaube auch, dass alle, die den Sport lieben und auch diejenigen, die dann auf dem Platz stehen, das Beste daraus machen, der eine oder andere besser oder schlechter damit umgehen, aber jeder wünscht sich die Zuschauer wieder ins Stadion zurück.
Aus verschiedenen
Gründen.
Es gibt tausend Gründe dafür.
Es ist nicht nur eine finanzielle Sicht, sondern ich glaube, das ist ein Fußball-Bundesligaspiel, ist einfach ein riesiges Ereignis, ein gesellschaftliches Ereignis und da freuen sich eine ganze Menge von Menschen auf dieses Ereignis und momentan findet es eben nur am Fernseher statt.
Besser als gar nicht, denke ich, gerade um über die Runden zu kommen. Vielleicht muss man das nochmal herausheben, denn der eine oder andere hat ja gesagt, naja, Fußball ohne Zuschauer, so wie wir es eigentlich auch empfinden. Ja. Also ich glaube, da gibt es keinen Dissens an der Stelle. Ja. Aber die Notwendigkeit, die wirtschaftliche Notwendigkeit, kannst du ja sehr gut einschätzen und auch erklären. Also ohne Geisterspiele hätte Eintracht Frankfurt jetzt, kannst du den Satz gerne
fortsetzen? Ja, nicht nur Eintracht Frankfurt, sondern keiner hätte ohne Zuschauer, ohne TV-Vermarktung, ohne diesen über diesen Zeitraum, glaube ich, wirtschaftlich überlebt. Keiner.
Also wären wir jetzt schon tot im Prinzip, hätten wir es nicht geschafft.
Ich will nicht sagen tot, aber man hätte über wirklich extreme Maßnahmen nachdenken müssen. Ja, man hätte einfach Verträge mit allen möglichen Menschen, die im Unternehmen beschäftigt sind, bis hin zum Spieler einfach kündigen müssen, weil man seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommt.
Das heißt, wir hätten jetzt ein Jahr nicht gespielt, nur mal um die Diskussion von damals aufzunehmen. Sponsoring-Verträge wären weg gewesen, wir hätten bei Null beginnen müssen.
Wir hätten bei Null beginnen müssen.
Und das alle Clubs.
Mehr oder weniger alle Clubs, weil es sich über alle Wettbewerbe zieht. Es hätte sich ja nicht nur auf die Bundesliga begrenzt.
Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich würde gerne ein kleines Break machen, und zwar die Eagles 11.
Ja.
Dein erstes Fußballtrikot.
Ein Eintracht-Trikot, ganz klar. Irgendwann so, wo das so losging mit Trikots. Ich glaube, das war Höchst-Sponsoring. Ich glaube, es war so die ersten Trikots, die man kaufen konnte, aber eigentlich auch nur, wenn man wusste, wo. Also insofern, das war noch nicht so, dass man heute das überall hätte bekommen können.
Ende der 80er, Anfang der 90er.
Müsste Ende der 80er, Anfang der 90er gewesen sein, ja.
Der beste Spieler der Welt auf deiner Position. Du hast auch gespielt. Welche Position?
Ich habe mich über die Jahre hinweg auf verschiedenen Positionen versucht. In meiner Jugend war ich Mittelstürmer. Da ich aber nicht über eine große Schnelligkeit verfügte, bin ich dann immer so ein bisschen im defensiven Mittelfeld auch mal in der Abwehr gelandet. Also auf meiner Position würde ich schwierig sagen, aber ich sage mal, der beste Spieler aus meiner Sicht war Thierry Henry. Ist für mich einfach mein bester Spieler.
Ja, weil du eine Arsenal-Affinität hast, ne?
Habe ich auch, ja. Das liegt so ein bisschen daran, dass wir mal so eine Sponsorenreise mit Tony Woodcock zu Arsenal gemacht haben. Englischer Fußball hat mich schon irgendwie begeistert und Thierry Henry, da hatte dort gerade gespielt und hatte es aber vorher schon irgendwie beobachtet. Das war für mich einfach ein genialer Fußballer.
Also warst du noch im alten Highbury?
Ich war noch im alten Highbury.
Das ist natürlich sehr beneidenswert. Ja. Also ich durfte es auch erleben, aber jeder andere, der jetzt in diesem aktuellen Emirates Stadium ist, wo wir auch spielen durften vor knapp anderthalb Jahren, das kann man nicht vergleichen.
Ja, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ne? Also es war, wenn ich jetzt mal auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, früher hat man solche Reisen gemacht nach England, weil man das einfach toll fand. Und man hat mit Eintracht Frankfurt war man irgendwie immer so am Ende der Bundesliga und oder am Anfang der zweiten Bundesliga. Und dann Jahre später spielt man in der Euroleague gegen Arsenal. Einfach damals unvorstellbar gewesen.
Ich weiß, es war also wie so ein kleiner Traum und dann geht man da auch noch. Ja, ja. Dein Lieblingsreiseziel, ist das dann tatsächlich auch England?
Ah, das ist unterschiedlich. Es kommt darauf an, was ich vorhabe. Also England ist schon für mich ein tolles Reiseziel, weil ich auch die Menschen da so ein bisschen mag. Aber wenn ich jetzt wieder zu meinem sportlichen Hobby komme, ist England vielleicht nicht so ganz das Reiseziel, um das dort umsetzen zu können. Dann würde ich eher südliche Länder bevorzugen, wo es warm ist.
Vor allen Dingen Mallorca, weil da kann man sehr gut Radfahren.
Mallorca oder Spanien generell würde ich meine sportliche Heimat sehen, wenn ich meinen Sport ausüben will.
Sehr gut. Das Lieblingsessen. Radfahrer essen viele Kohlenhydrate.
Ich habe kein Lieblingsessen. Du müsstest mich eher fragen, was ich nicht esse. Ansonsten, glaube ich, gibt es das bei mir gar nicht.
Okay. Und dein Lieblingsort in Frankfurt?
Mein Lieblingsort in Frankfurt? Ja, würde ich jetzt einfach nur sagen, ist die Arena.
Der Deutsche Bankpark. Keine Vorstandskrise mit dem Marketing.
Nein. Ich habe das jetzt ja bewusst versucht, neutral zu halten. Okay. Weil es ja nicht nur jetzt so ist, sondern schon immer so war.
Genau, okay. Die Musikgruppe, in die du passen würdest. Bin ich sehr gespannt.
Die Musikgruppe, in die ich passen würde, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin nicht besonders musikalisch, deswegen weiß ich nicht, wo ich da reinpassen würde. Ich würde jetzt eher so meine Lieblingsband einfach dann hier als YouTube.
Sehr gut. Deine Erinnerung an dein erstes Profispiel können wir auch machen, als du quasi deinen Dienst 98 angetreten hattest.
Ja, das weiß ich noch relativ genau. Also mein erstes Spiel, ich war ja in der Saison 98, 99 war meine erste Saison, da haben wir irgendwie auswärts in Duisburg begonnen. Kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Ich glaube, wir haben verloren 2-1. Und mein erstes Heimspiel war dann hier zu Hause gegen 1860 München noch mit Werner Lorand auf der Bank. Haben wir auch verloren, 3-2. Also so fand die Saison 98, 99 fing nicht so besonders gut an.
Aber endete umso spektakulärer.
Spektakulär, genau.
Jedes Tor, was du da erlebt hast in den ersten zwei Spieltagen, war am Ende Gold wert. Ja,
das muss man so sagen.
Und dein erstes Profispiel als Eintracht-Fan?
Ich glaube, es war ein Europapokalspiel, 74, 75 gegen Dynamo Kiew zu Hause. Mein Vater hat mich dann einfach immer mitgenommen zu diesen Spielen, wie man eigentlich zu so einem Spiel kommt, eigentlich immer über irgendeine Bezugsperson. Es war mein Vater, der war immer Eintracht-Fan und ist es auch heute noch. Und war, glaube ich, Dynamo Kiew, da spielte solche Größen, glaube ich, mit wie Oleg Blochin. Das war mein erstes Spiel.
Das heißt, dein Vater hat dich zur Eintracht gebracht.
Ja.
Und dann ist die Liebe geblieben.
Ich glaube, das gibt's auch irgendwie nicht, dass man seinen Verein wechselt. Wenn man einmal da verhaftet ist, dann bleibt man da.
Soll es irgendwie in Kindheitstagen wohl geben? Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ja. Ich glaube, es gibt nur einen Club im Leben.
Ja.
Also, wenn man es ernst meint.
Es gibt ja auch so einen Satz, ne? Man sucht sich nicht den Club aus, sondern der Club sucht sich selbst aus. Also insofern genauso war's.
Sehr gut. Und dein Idol in der Kindheit?
Vom Fußballerischen her habe ich jetzt, klar, es gibt natürlich Eintracht-Spieler wie Bernd Hölzenbein und Bernd Nickel zu der Zeit, aber ich hatte einen anderen, das war Manfred Buxmüller. Das weiß ich, der bleibt mir immer so ein bisschen in Erinnerung, weil der immer so lässig das damals schon das Trikot immer über der Hose getragen hat und die Fußballschuhe quasi, diese Laschen immer quasi bis vorne so fast über die Spitze hatte und ist über den Platz getänzelt. Das hat mich immer irgendwie begeistert, mit welcher Leichtigkeit der Fußball gespielt hat.
Die nächste Frage ist sehr einfach, nämlich der Lieblingssport neben dem Fußball.
Ja, da gibt's nicht so viel. Das ist Radsport. War aber nicht immer so, also nicht immer aktiv. Passiv hat mich das schon immer interessiert. Auch schon in jungen Jahren habe ich immer Tour de France verfolgt am Fernseher und hat mich immer fasziniert. Und habe dann, nachdem ich beim Fußballspielen selbst in einer Verletzung war und aus der Verletzung heraus mich irgendwie wieder körperlich betätigen wollte, habe ich mir, das war 1996, war auch so die Zeit, wo Jan Ullrich quasi seine ersten Erfolge bei der Tour de France gefeiert hat, habe ich mir von meinem ersten Gehalt nach meinem Studium habe ich mir ein Rennrad gekauft und seitdem mache ich das.
Aber auch sehr exzessiv, ne?
Am Anfang sicherlich noch nicht so, weil da muss man sich immer so erstmal so ein bisschen reinfinden. War eigentlich für mich unvorstellbar, dass man weiter als 10 Kilometer mit dem Fahrrad fahren würde. Und dann fing das so an, 20, 30, 50. Und dann hat man sich immer neue Ziele gesetzt, 100. Heute sind es eher 200 oder 250 Kilometer, die man dann auch mal mit dem Rad an einem Stück fahren kann.
Oder eben an die Arbeit fahren kann, ne?
Oder zur Arbeit fahren kann, ja, klar.
In Limburger Ecke kommst du?
Ja, ich komme aus Seltas im Taunus. Das sind eine Strecke, so 55 Kilometer, aber das ist jetzt, sage ich mal, für einen Rennradfahrer
kein Problem.
Kein Problem.
Gut, das heißt, wenn der Sommer wieder losgeht, sieht man dich hier wieder.
Ja, mit dem jetzt Bike. In der letzten Zeit war es nicht mehr so. Da sehe ich mal, wir am Stadion auch nicht mehr so flexibel waren, was immer Duschmöglichkeiten betrifft, aber in der neuen Geschäftsstelle ab Sommer, da haben wir ja alle Möglichkeiten. Also insofern wird das wieder öfters passieren.
Und die nächste Frage ist, Berufswunsch als Kind, Finanzvorstand bei Eintracht Frankfurt, kann ich mir schlecht vorstellen. Zu
sein. Ich glaube, das ist genauso wie jedem anderen Jungen auch, der Fußball spielt, Profifußballer zu werden. Ja, hat nicht ganz gereicht, aber man kann ja durch die Hintertür auch da reingelangen.
Im Fußballbusiness bist du, genau. Und mit wem im Team? Gut, die Frage ist ein bisschen, das wirst du jetzt sehr diplomatisch umschiffen, aber mit wem im Team verstehst du dich am besten?
Ich drehe den Spieß ganz einfach um. Ich könnte mir vorstellen, dass es keinen gibt, der sagen würde, dass er mit mir nicht klarkommt.
Das stimmt, glaube ich. Also es hat noch nie jemand irgendwie gesagt, der Frankenbach, Mann, Mann, Mann. Also,
ja, es gibt wahrscheinlich immer so ein bisschen, ja, wenn es Budgetgespräche gibt, da gibt es vielleicht Mann, Mann, Mann. Aber ich glaube, es gibt keinen, der würde sagen, das ist ein Idiot.
Nee, das stimmt. Ja. Also ist mir auch noch keiner untergekommen. Das ist auch eine schöne Geschichte, wenn das so ist. Du bist auch immer mit Kollegen unterwegs, immer ein bisschen den Anschluss wieder ins Gespräch zu finden. Und zwar hattest du ja schon deine Affinität für den englischen Fußball preisgegeben. Und ich glaube, hin und wieder geht's auch unter anderem mit Philipp Reschke, den wir im Vorspann gehört haben, mal nach England. Leicester wart ihr mal, da habe ich Bilder gesehen von, etliche Jahre her. Da war das, glaube ich, noch Zweitligist.
Nee. Wir waren quasi in dem Jahr in Leicester, in dem Leicester City englischer Meister wurde. Oh, okay. Quasi aus dem Nichts.
Aus dem Nichts, ja.
War tatsächlich so und das war schon toll. Also das haben wir quasi mit dem Zeitpunkt, was ich gerade erzählt habe, wo wir quasi so eine Sponsorenreise zu Arsenal gemacht haben, habe ich das quasi so initiiert, dass wir dann im Kollegenkreis quasi dann seit dieser Zeit jedes Jahr auf der Insel waren. Wir waren also nicht nur in England, wir haben, glaube ich, vor 2 Jahren waren wir auch mal in Irland und haben quasi uns ein Spiel angeschaut in Dublin. Da gibt es sogar einen Eintracht-Fanclub, den wir da gesehen haben. Shamrock Rovers. Genau, Shamrock Rovers. Also insofern, in Spanien waren wir auch schon, hat uns aber irgendwie nicht so gefallen. Insofern glaube ich irgendwie, dass so das Gefühl, beim englischen Fußball vorher in einem Pub zu sitzen und mal ein Guinness oder ein Pint zu trinken, hat was.
Definitiv. Ich glaube, das kann jeder unserer Zuhörer auch nachvollziehen. Deswegen müssen wir hoffentlich bald wieder mitzuschauen, europäisch spielen und dann am liebsten nach Glasgow, nach London, nach Manchester, wer weiß.
Genau, momentan sieht es ja gut aus. Also insofern.
Träumen darf man, sonst wird man verrückt in dieser
Träumen
Zeit.
Darf man, ja, ja, definitiv.
Olli, die wirtschaftliche Lage hatten wir schon besprochen, aber Corona hat natürlich auch gesundheitliche und in allererster Linie gesundheitliche Aspekte. Und ich war ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt, als die Nachricht kam, dass es dir sehr schlecht ging damals, weil du eben ein sehr sportlicher Typ bist, mit 50 jetzt auch nicht zur Risikogruppe gehörst, soweit ich weiß, auch keine Vorerkrankungen hast und dennoch ziemlich es dich mitgenommen hatte. Wie waren deine Erfahrungen? Wann war das? Ich glaube, zwischen den Jahren, oder?
Ja, im Dezember, Anfang Dezember.
Anfang Dezember.
Ja. Hat mich quasi dann 4 Wochen quasi außer Gefecht gesetzt. Ich glaube, die Erkenntnis ist einfach, sportliche Aktivität hilft nicht vor der Ansteckung, hilft aber möglicherweise es einigermaßen passabel zu überstehen, was aber auch nicht zwingend notwendig der Fall sein muss. Also ich war einfach 4 Wochen völlig platt. Eigentlich den ganzen Tag über nur geschlafen, nachts geschlafen, irgendwie kein Antriebsgefühl gehabt, irgendwas tun zu können. Hat natürlich auch die üblichen Symptome, die man so hat. Fieber, hat jetzt aber keinen Geschmacksverlust, wie man das sonst so mitbekommt. Und war natürlich unter ständiger ärztlicher Betreuung und an der Lunge waren auch so leichte Schädigungen zu sehen, die man quasi jetzt mittlerweile kennt. Man weiß, was Corona auch in der Lunge anrichten kann. Das war bei mir aber noch relativ smart, wenig und ist nach Aussagen der Ärzte über Inhalieren und Ruhe wieder reparabel. Das habe ich dann auch gemacht. Habe dann auch 5 Wochen keinerlei Sport getrieben, was für mich schon extrem schwierig war. Am Anfang sicherlich, wenn man müde ist, ist das kein Problem. Aber wenn man dann irgendwie wieder so merkt, man kommt langsam wieder so in die Gänge, ist das schon ein bisschen schwierig.
Das heißt also, ist eine Sache, mit der man natürlich nicht spaßen darf. Viele Leute nehmen das ja nicht ganz so ernst. Ich glaube, du hast auch immer gesagt, naja, was soll schon passieren?
Wenn man dann zurückblickt, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Sache vielleicht ein bisschen, ja, nicht mehr so ganz ernst nimmt, weil man selber merkt, was ist schon, man kennt vielleicht auch niemanden, der sich wirklich erkrankt hat und dann ist man selber dran und dann merkt man halt einfach, dass das doch kein Spaß ist. Und wenn man dann auch mal, sag ich mal, über Nacht mal im Krankenhaus war, was ich selber auch war, weil es einfach mir nicht besonders gut ging, dann macht man sich schon so seine Gedanken. Gerade wenn man dann auch so gesagt bekommt, naja, in der Lunge, das müssen wir uns nochmal anschauen, das sieht irgendwie nicht so gut aus. Das war so, dann hatte ich erst einen Ultraschall und dann hat man mich stationär aufgenommen mal für eine Nacht. Und da macht man sich schon so seine Gedanken, ob man da möglicherweise einfach wieder so rauskommt, weil man das ja dann, kriegt man so die Fernsehbilder wieder so vors Auge, die man sonst eigentlich immer ganz weit weggeschoben hat, weil man sagt, das betrifft mich eigentlich überhaupt nicht.
Wie ist da denn die ärztliche Betreuung gewesen? Hast du dich gut aufgehoben gefühlt? Beziehungsweise gibt es jetzt auch noch Studien, die mit dir gemacht werden, wo geschaut wird, wie sich das alles entwickelt?
Da ich mich besonders gut betreut gefühlt habe über die Uniklinik hier in Frankfurt, habe ich mich einfach zu einer Studie angemeldet, in dem quasi jetzt über einen längeren Zeitraum, über ein Jahr hinweg quasi das Blut kontrolliert wird, wie sich Antikörper entwickeln, auch was Herz und Lunge betrifft. Insofern A, hat man ein eigenes Interesse daran, wie sich sowas verändert und B, wenn man dann noch, sag ich mal, helfen kann, die Krankheit besser zu verstehen und vielleicht auch zukünftig darauf einwirken zu können, dann macht man das natürlich.
Die Uniklinik Frankfurt, mit denen wir auch eine Partnerschaft haben auf dem Gebiet, auch, glaube ich, eine sehr fruchtbare in den letzten Jahren und vor allen Dingen Monaten jetzt in der Corona-Pandemie, ist dann natürlich sehr führend auch, was die Corona-Forschung betrifft. Kannst du ein bisschen skizzieren, wie das da abläuft, wie die den Job machen?
Ich habe mich immer sehr, sehr gut betreut gefühlt, auch immer sehr, sehr offen mit dem Thema umgegangen. Hatte auch das Glück, dass der Arzt, der mich dort behandelt hat, selber an Corona erkrankt war. Der wusste also über gewisse Dinge einfach Bescheid. Der hat auch quasi wahrscheinlich so ein bisschen die persönliche Gefühlslage ganz gut nachvollziehen können. Insofern habe ich mich da immer sehr gut gefühlt. Und von Anfang an wurde mir auch, sag ich mal, mitgegeben, da gibt es eine Studie. Und da war ich natürlich auch sofort klar, dass ich das mache.
Das geht jetzt so weiter, dass du Blut abgenommen bekommst?
Das habe ich jetzt schon einmal gemacht und das gibt jetzt immer so im 3-Monats-Rhythmus, werden dann verschiedene Untersuchungen umgesetzt und dann eben in die Studie eingebracht.
Dann wollen wir mal Hoffnung machen für diejenigen, die Corona hatten oder haben und derzeit zuhören und denken, Mist, ich bin auch, was weiß ich, Sportler und möchte auch wieder gerne so trainieren wie früher. Ich glaube, du bist wieder auf einem guten Weg, ganz der Alte zu sein auf dem Bike, oder?
Ich habe erstmal natürlich, wie gesagt, 5 Wochen gar keinen Sport getrieben, habe aber dann auch mich erst nochmal untersuchen lassen. Ich bin dann nochmal zum Kardiologen gegangen, der auch nochmal Ultraschall des Herzens vorgenommen hat, weil da gibt es ja immer so die Möglichkeit, dass man auch eine Herzmuskelentzündung hat. Und das wäre natürlich schon sehr schädlich, wenn man da wieder besseren Wissens dann Sport treibt. Deswegen an alle, die sowas haben und dann wieder gesund sind, erst Ruhe und auch sich einfach mal komplett nochmal durchchecken lassen, bevor es wieder losgeht. Ansonsten bin ich jetzt wieder auf dem Weg, sage ich mal, dahin, wo ich vor Corona war.
Das ist sehr erfreulich. Und aber so grundsätzlich jetzt Müdigkeit oder sowas, das...
Nee, das ist komplett vorbei. Merke auch jetzt gar nichts mehr. So die ersten 1-2 Wochen, nachdem ich quasi wieder auch angefangen hatte zu arbeiten, das habe ich schon so ein bisschen irgendwie so ein Druckgefühl quasi im Rücken gehabt, so von der Lunge her, da hat man das noch so ein bisschen gemerkt, aber so ein peu à peu hat sich das eigentlich verändert und habe auch ganz leicht angefangen wirklich.
Wie war es denn eigentlich grundsätzlich die letzten Monate, wenn wir offen sprechen, wir sind ja hier unter uns quasi. Die Corona-Zeit haben wir ja jetzt von allen Seiten ein bisschen durchleuchtet, aber was hat das mit dir selbst gemacht? Ich meine, man hat dann im März, im Gespräch eingangs schon drüber gesprochen, die Situation, dass wir, glaube ich, oder Ende Februar in Salzburg saßen, ziemlich genau ein Jahr her. Ja. Warst du, glaube ich, auch mit dabei?
Nee, war ich damals gerade nicht, weil das ist immer so die Zeit, wo quasi das Thema Jahresabschluss, Lizenzierungsverfahren eine große Rolle spielt und natürlich das Thema Corona schon so ein bisschen im Hintergrund war und man natürlich an gewissen Dingen einfach auch arbeiten muss.
Hattest du schon damals die Themen auf dem Schirm?
Also zumindest so, dass man schon mal etwas vorbereiten kann und muss.
Wir hatten damals ja die Situation, dass das Spiel noch verlegt wurde wegen des Sturms in Salzburg. Dann diese Bremen-Diskussion, dann kam das Spiel gegen Basel relativ schnell. Ich glaube, das war dann am Donnerstag schon drauf. Kann das sein? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls hatten wir dieses Spiel, diese Pressekonferenz, falls du dich noch erinnerst. Und ich erinnere dich noch an ein Gespräch zwischen Axel Hellmann und dir, wo es dann hieß, naja, wir haben jetzt die Situation, keiner weiß, was mit Corona ist. Das Gesundheitsamt sagt, es ist kein großes Problem, es ist nur eine Grippe. Ich erinnere mich noch an die Aussage, die direkt von der Politik kam, es sei nur eine Grippe. Ja. Ja, oder eine Art Grippe. Und das wird eh nicht aufzuhalten sein, so ungefähr. Gab es ja diese PK morgens und abends wurde das wieder widerrufen und es war klar, dass wir das Spiel gegen Basel ohne Zuschauer machen würden oder abhalten würden. Und ich glaube, dann war jedem klar, jetzt kommt was Großes auf den ganzen Fußball zu.
Weiß nicht, ob es dann wirklich jeder schon so verstanden hat und wir eben gerade gesagt, kleiner hat das Wort Pandemie überhaupt wahrscheinlich wirklich gekannt. Wahrscheinlich ist es am Ende, hat jeder gedacht, es ist eine Grippe. Im Prinzip ist es das auch, nur eben mit einer globalen Auswirkung. Vorher war eine Grippe begrenzt. Ja, auch dort gab es schon immer jedes Jahr Tausende von Toten, die an der Grippe gestorben sind. Aber es war eben begrenzt auf dein eigenes regionales Umfeld. Und durch die Pandemie ist es einfach noch verstärkt worden. Ich glaube, so wirklich realisiert hat man das erst, nachdem klar war, dass der Bundesligaspielbetrieb nicht mehr stattfindet. Komplett nicht mehr stattfindet und ausgesetzt wird bis, keine Ahnung, Ende offen. Wussten wir nicht. Keiner hat gesagt, Ende Mai spielen wir wieder Fußball. Ja. Das war quasi der Moment, wo man gesagt hatte, oh, da ist irgendwas, was wir nicht einschätzen können, was fatale wirtschaftliche Folgen hinterlässt.
Die Entscheidung des Vorstands der Eintracht Frankfurt Fußball AG war seinerzeit, Mitarbeiter, Spieler und so weiter gleich zum Gehaltsverzicht zu animieren aufgrund der aktuellen Lage. Andere Clubs haben das nicht ganz so stringent von Beginn an geführt, einige schon. Aber das war nach Betrachtung die richtige Entscheidung, um gut durchzukommen, oder?
Ja, das war von Anfang an die richtige Entscheidung. Ich glaube, wer mich so ein bisschen kennt, auch intern, wenn wir über Budgetgespräche reden oder wenn wir generell über finanzielle Themen reden, dann bin ich keiner, der irgendwie versucht, irgendwie um einen reißenden Brei herumzureden. Von dann das Thema Gehaltsverzicht, Kurzarbeiten, all diese Möglichkeiten war ein Bestandteil unserer Corona-Vorsorge, nenne ich es jetzt mal. Und deswegen gab es für mich gar keine andere Möglichkeit, als das zu tun. Und man sieht ja jetzt auch bei dem einen oder anderen Club, dass das dann danach extreme Diskussionen gab im Spielerkreis und auch dann in der Öffentlichkeit eben. Deswegen bin ich eigentlich der Mannschaft und auch Freddy Bobic sehr dankbar, dass wir das relativ schnell angehen konnten und auch zu gewissen Zeitpunkten immer wieder neu diskutiert haben und immer wieder neu quasi auch vereinbaren konnten.
Die Mannschaft war aber interessiert. Du hattest auch Gespräche. Ja, ja. Wie haben die das aufgenommen? Wie sind die mit der Thematik umgegangen? Wir nennen ja keine Zahlen, aber ja. Du kannst ja mal so zumindest mal einen Einblick geben, wie offen die Jungs für diese Maßnahmen waren.
Also ich habe das von Anfang an immer so wahrgenommen, dass man offen ist, dass man nie abgeblockt hat, wie man das von anderen Vereinen so mitpumpt. Ob das tatsächlich so war, weiß ich nicht. Hier war von Anfang an die Bereitschaft da und es wurde auch von allen signalisiert, dass wir gerne in irgendeiner Form mithelfen wollen. Und dann ging es letztendlich nur darum, welche Mechanik wir dahinter legen. Ja, und uns war immer klar, dass wir sagen, Gehaltsverzicht ist Gehaltsverzicht. Es gibt dann danach auch nichts zurück, weil Freddy Bobic hat das, glaube ich, relativ einfach den Spielern erklärt. Ein Spiel kann nur einmal stattfinden und nicht zweimal. Wenn das Spiel ausgefallen ist, wiederholen wir das nicht mit Zuschauern, sondern wenn wir es überhaupt wiederholen können, dann ohne Zuschauer.
Das war in der Anfangszeit, genau. Ja, genau. Mittlerweile ist auch klar, Sonderspielbetrieb. Und ja. Ein Sonderspielbetrieb würde auch in Zukunft heißen, wir müssen weiter einbußen, logischerweise. Man kann einfach dieses Thema ohne Zuschauer nicht umkehren, ganz klar.
Ja, man kann es nicht umkehren. Es sind ja nicht nur die Zuschauer im Parkblick-Bereich, sondern quasi was unseren gesamten Sponsorenbereich anbetrifft, haben wir ja auch Zuschauer im Businessbereich und das sind einfach enorme Summen. Und wir haben uns von Anfang auch entschieden, dass wir keine Dauerkarten oder Leistungen in Rechnung stellen wollen, die wir nicht erbringen können. Also ich habe so ein bisschen mit Schmunzeln, vor 2 Wochen, glaube ich, gab es eine Pressemitteilung, Borussia Mönchengladbach zahlt seinen Dauerkarteninhaber den Dauerkartenpreis zurück. Da habe ich gemeint, ja toll, aber wir haben ja nie eine in Rechnung gestellt.
Ja. Also das heißt, wir haben im Prinzip kein Darlehen aufgenommen, wenn man
genau.
Will. Also
ja. Das ist ja nichts anderes. Zumindest keins von den Zuschauern.
Ja, das ja. Glaube ich, dann spricht eher auch für uns, hoffe ich. Ja. Die Situation bei der Eintracht war sonst rosig. Du hattest ja damals von fast 300 Millionen Umsatz und 26 Millionen Euro Gewinn gesprochen. Die Deloitte-Studie Money League, Stichwort, wertet uns auf Rang 20. Mhm. Ist natürlich ein bisschen, muss man dazu sagen, du lachst, auch aus gutem Grund, weil natürlich einige Clubs fehlen, dadurch, dass die Fernsehgelder nicht mit einbezogen sind. Nichtsdestotrotz, in diesem erlauchten Kreis zu sein, bedeutet schon was, oder? Es ist schon ein Wink, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit den Maßnahmen, die getroffen worden sind die letzten Jahre.
Ja, ich glaube, um das nach außen hin auch nochmal vielleicht verständlicher zu machen, ist, dass diese Umsatzzahlen, die dort genannt werden, exklusive Transferentgelte sind. Und wir haben ja in der Saison relativ hohe Transferentgelte erzielt und trotzdem sind wir unter den Top 20 gelandet, was das Thema Umsatz betrifft. Hat natürlich damit zu tun, wie du sagtest, dass die Bundesliga ihren Spielbetrieb beenden konnten, dadurch auch TV-Gelder in der Saison vereinnahmt werden konnten und nicht erst später. Aber wir haben, glaube ich, in diesem letzten Zeitraum relativ viel getan. Das hat natürlich auch vor allen Dingen mit dem sportlichen Erfolg zu tun. Das darf man natürlich auch nicht verhehlen, dass wir quasi die letzten 5 Jahre einfach einen Steilflug hatten und haben natürlich trotzdem drumherum viel gemacht, um quasi dorthin zu kommen. Also das gesamte Thema Vermarktung, Kommunikation, das haben wir in den letzten Jahren völlig verändert. Und ich glaube, wir werden deshalb auch völlig anders wahrgenommen in der Öffentlichkeit. Und das hat natürlich dann auch zu enormen Umsatzsteigerungen geführt.
Das hört man gerne und sollte auch so weitergehen. Die Voraussetzungen werden geschaffen mit dem Neubau des Profi-Camps, sodass Sport und natürlich auch die Administration mal komplett andere Voraussetzungen hat in nächster Zeit. Momentan ist es ja leider so, dass wir sehr verstückelt hier im Stadion noch zugange sind und jeder irgendwie gucken muss, wo er sich aufhält und es alles nicht so einfach ist. Ja. Aber in Zukunft wird es drüben im Profi-Camp sein. Wie groß ist dieser Schritt aus deiner Sicht?
Ich glaube, das ist ein Meilenstein in der Entwicklung von Eintracht Frankfurt. Wir waren ja doch immer sehr verästelt über alle Teile hinweg. Und das führt einfach dazu, ich glaube, wir alle wissen das ja, wenn wir Kollegen haben, die an anderen Standorten sitzen, dann schreibt man mal eine E-Mail oder man macht gar nichts, weil man sagt, anrufen ist auch irgendwie schlecht. Aber so kann man jemanden eigentlich direkt abholen und das ich hoffe mir zumindest einen enormen Schub nochmal in der Kommunikation untereinander geben, für die Mannschaft sowieso, weil sie einfach dann in Trainingsräumlichkeiten arbeiten kann, die sie vorher in der Form nicht kannte. Und das wird sicherlich dort auch nochmal einen Schub geben.
Ja. Hattest du in deinen 23 Jahren bei Eintracht Frankfurt eigentlich jemals Arbeitsbedingungen, die du als gut bezeichnen würdest? Du hast angefangen am Riederwald. Ich stelle mir den Riederwald, ich kenne ihn ja auch noch. Ich glaube, die älteren Fans wissen das noch. Es war ja auch ein bisschen Schimmel dabei und es hat ein bisschen gestunken und es war jetzt auch alles nicht so. Ne? Da hast du angefangen, dann ging es in den Grüneburgweg, die AG, die Neugründung. Es war irgendein Büroturm ohne persönliche Geschichte, wo mit Eintracht Frankfurt eigentlich nichts zu tun. Ich glaube, da gab es noch einen Currywurststand unten, das war das Schönste, was man so gehört hat. Und dann wurde im Stadion quasi die Reise nach Jerusalem nachgespielt und die Bürohoppings. Ne? Jedes Jahr ein neues Büro so ungefähr. Ist das jetzt das erste Mal, dass du auch als Vorstandsmitglied endlich mal professionelle Arbeitsstrukturen vorfindest?
Also ich glaube, um da vielleicht nochmal zurückzugehen, in das Jahr 1998, in dem Jahr, in dem ich bei Eintracht Frankfurt angefangen habe, ich war als Fan nie am Riederwald. Also ich habe das mir vorher nicht angeguckt, kein Training angeguckt und bin dann dort tatsächlich das erste Mal aufgeschlagen und habe dann so gedacht, puh. Hier wird Profifußball gespielt, war dann auch am Anfang, kann ich mich erinnern, auch mal in der Kabine bei den Profis am Riederwald und da habe ich einfach gesagt, da ziehe ich mich bei jedem A-Ligisten in besseren Räumlichkeiten um als hier. Also ist schon Wahnsinn, was man da irgendwie geleistet hat, ohne dass man irgendwie ein professionelles Umfeld hatte, was Räumlichkeiten betrifft. Aber Philipp Reschke hat es ja relativ am Anfang schon gesagt, wie er mich wahrnimmt. Eigentlich mir war das nie so wichtig, in welchem Büro ich sitze, an welchem Schreibtisch ich sitze, sondern am Ende habe ich immer das bekommen, was notwendig ist, um zu arbeiten. Also ich habe auch schon, wenn wir jetzt quasi hier so im Neubau waren und dann auch mit dem Kollegen, mit Stefan Hollander und mit Henning Enster darüber diskutiert haben, wenn es darum ging, wie eine Büroausstattung für mich aussehen soll, dann habe ich gesagt, lasst mich in Ruhe damit, macht einfach irgendwas. Ja, ich kann im Keller arbeiten ohne Tageslicht und bringe dadurch keine schlechtere Leistung. Also insofern, ich glaube, das war so ein bisschen überspitzt gesagt. Ich glaube schon, dass es was bringen wird, wenn wir alle dann quasi in neuen Räumlichkeiten sitzen, aber man muss es jetzt auch nicht quasi an die Decke hängen.
Okay, das heißt, die Uneitelkeit spielt doch wieder die Rolle, die Philipp Reschke eingangs sagte. Nichtsdestotrotz, im Fußball ist es natürlich ein wichtiger Aspekt, auch sich weiterzuentwickeln und auch Dinge in Wert zu setzen. Die Eintracht hat in den letzten Jahren auch gerade mit Transfers, dank der guten Arbeit im Sport, dank Freddy Bobic und seinem Team, neue Werte geschaffen. Das war immer ein bisschen das Ziel. Ist das auch für die Zukunft so die Strategie aus deiner Sicht, dass die Eintracht gerade mit Transfererlösen Gelder erzielen muss? Oder glaubst du, dass das nur eine Säule von vielen ist oder die Hauptsäule? Oder wie würdest du es beschreiben?
Das ist eine wichtige Säule, weil am Ende des Tages geht es auch immer darum, sich sportlich weiterzuentwickeln. Und dann braucht man auch eingehende Transfers, die man am Ende auch wieder durch ausgehende Transfers finanzieren muss. Corona hat da aber jetzt, glaube ich, so ein bisschen dazwischen geschlagen. Bin mal gespannt, wie der Transfermarkt sich im Sommer entwickelt, weil man hat das ja jetzt schon gesehen, dass in der Wintertransferperiode noch nie so wenig investiert wurde in Transfers. Einzig allein die Premier League war noch auf einem einigermaßen vernünftigen Level. Aber wenn man da Chelsea dann abzieht, dann sieht es dort genauso aus. Also insofern weiß ich nicht, ob man wird weiterhin darauf setzen müssen. Aber es werden sicherlich die nächsten Jahre nicht mehr diese Summen erzielt werden können.
Das heißt aber auch, es gibt ja dann viele, die den Podcast hören, auch vielleicht einer noch ein Journalist, der gerne jetzt eine Überschrift machen möchte fürs nächste Jahr. Eintracht muss XY verkaufen um. Gönnen wir das denen oder sagen wir, nein, wir warten erstmal ab und man muss es nicht unbedingt. Du hattest ja gesagt, im Winter wäre es nicht unbedingt notwendig gewesen.
Nein, war es ja nicht, weil wir letztendlich durchfinanziert sind. Aber am Ende, sage ich mal, wenn man Darlehen aufnimmt, wird man die irgendwann zurückzahlen müssen. Und da spielen natürlich solche Themen, die aus meiner Sicht trotzdem immer noch außerordentlich sind, wie Transferlöse, spielt dann schon eine Rolle, wo man dann darüber nachdenken muss, wie schnell möchte man sich von diesen Darlehen befreien. Ja, weil sie einen dann schon auch ein bisschen einengen in der Handlungsfreiheit. Wenn die Journalisten was für die nächste Saison als Headline haben, dann sollen sie einfach schreiben, Eintracht Frankfurt spielt international.
Oh. Also jetzt bin ich überrascht, dass du dieses Ding hier hinlegst. Sensationell, da ist eine große Euphorie. Müssen wir mal gucken. Wir haben gleich das Spiel gegen den ersten FC Köln. Das kann ich ja sagen, wir machen das vor dem Spiel.
Das Spiel gegen den ersten FC Köln ist für mich auch so ein Spiel, was tatsächlich in Erinnerung bleibt, weil das mein erstes Spiel nach meiner Bestellung zum Vorstand war. Wir haben das Spiel damals gewonnen, 6-2, glaube ich, mit 3 Toren von Alex Meyer, der nach einer Verletzung zurückkam und quasi der Local Hero war. Alle dachten, naja, wir waren dann, glaube ich, auch auf Platz 5 nach dem 5. Spieltag, haben dann, glaube ich, in Stuttgart noch gewonnen und dann gab es aber eine extrem schwierige Saison. Ich glaube aber, dass das in dieser Saison nicht mehr so sein wird.
Das hoffen wir und natürlich wäre es unser aller Traum. Wir bleiben da demütig, wenn es nichts wird, wird es nichts. Aber wir sind natürlich ehrgeizig und die Jungs haben ja richtig Lust und performen ja auch gut in der Saison. Die Frage allerdings, die natürlich sich anschließt, ist, internationales Geschäft bringt ja auch wieder Einnahmen. Ist das etwas, was für uns in der jetzigen Phase, ich will nicht sagen wäre es überlebenswichtig tatsächlich? Ich frage es mal ganz plakativ.
Nein, überlebenswichtig nicht. Wenn es überlebenswichtig wäre, hätten wir ja was falsch gemacht. Wenn man quasi alle die Karte darauf setzt, dass man international spielt, am Ende wissen wir, es gibt eben nur 6 oder 7 Plätze, die dazu berechtigen, international zu spielen. Jetzt sind wir unter den ersten 7 und sind da auch ganz gut momentan unterwegs, was den Abstand zu Platz 8 betrifft. Platz 7 muss man ohnehin erst schauen, ob der überhaupt berechtigt. Und am Ende gibt es in der nächsten Saison ja auch einen neuen Wettbewerb international, die Europa Conference League. Und was die finanziell bringt, kann ich heute noch gar nicht sagen, weil es noch gar nicht veröffentlicht wurde. Insofern wird man sehen, wo die Reise dorthin führt. Aber überlebenswichtig ist es nicht.
Wie ist da die Sachlage in der Conference League? Wann wird so etwas verkündet? Ich meine, das ist ja auch etwas, was für die Planung nicht ganz unwesentlich ist. Man geht ja irgendwann in die Planung der neuen Saison. Wir haben jetzt Februar, bald März. Und dann.
Aber daran siehst du ja, unsere Planung basiert eben nur auf Bundesliga und nicht auf internationalen Wettbewerb. Und die Planung geben wir ab. Mit der Planung werden wir eine Lizenz erhalten. Und alles andere ist eine positive Veränderung.
Ja, also Lizenzsorgen haben wir auch keine. Wir haben gar keine Sorgen im Prinzip.
Sorgen sind natürlich schon, also die Sorgen sehe ich, ich würde es nicht als Sorgen bezeichnen, aber wir werden in dieser Saison, habe ich ja schon gesagt, in Richtung 40 Millionen Euro Verlust machen. Das macht sich im Eigenkapital bemerkbar, das macht sich in der Verschuldung bemerkbar. Wir haben quasi auch in den Neubau investiert, der kommt noch hinzu. Das heißt, diese Schulden müssen ja auch in die nächsten Jahre zurückgetragen werden. Und das kann man nur, wenn man über den Bundesligaspielbetrieb hinaus zusätzliche Erlöse erzielt. Das kann eben ein internationaler Wettbewerb sein, das kann ein Transfer sein, das kann eine noch weitere Verbesserung in unserer Sponsoren- und Zuschauerstruktur sein. Das kann dann auch sein, wenn das Stadion in Richtung EM 2024 verändert wird. Das sind alle Themen, die ja positiv sind für die Zukunft. Aber wenn man Darlehen aufnimmt, muss man sie irgendwann zurückzahlen. Habe ich jetzt schon, glaube ich, 3-mal gesagt.
Das stimmt. Und
deswegen sind das keine Sorgen, die mich umtreiben, aber es sind eben Stellschrauben, die wir nicht unter den Teppich kehren können.
Die Eintracht als Bundesliga-Standort war nie in den letzten 25 Jahren irgendwie immer so sicher. Es gab immer die zweite Liga, die so ein bisschen wie ein Damoklesschwert über uns gehangen hat. Mittlerweile in den letzten 5 Jahren nach der gewonnenen Relegation gegen Nürnberg ist es eigentlich eine hervorragende Leistung gewesen, uns zu stabilisieren in der Fußball-Bundesliga. Wie siehst du die Perspektive des Clubs auch gerade nach der Pandemie im Vergleich auch zu anderen und in der momentanen Entwicklung, wird die jetzt komplett ausgebremst? Axel Hellmann hat mal von einer Vollbremsung gesprochen. Allerdings betrifft die Vollbremsung ja nicht nur uns, sondern alle anderen, selbst den FC Bayern. Also jeder ist irgendwo ein Stück weit ausgebremst worden. Kann das jetzt für uns so sein, dass wir doch neuen Schwung mitnehmen und uns weiter oben in den Gefilden, mal bis zum 9., 10., 11. Platz, jetzt mal ganz solide zu bleiben, irgendwie etablieren?
Ich meine, du hast ja schon richtig gesagt, wir waren immer ein Club, der, sag ich mal, irgendwo auch für den die Gefahr bestand, auch immer in die zweite Liga abzusteigen. Und wenn ich das mal am Lizenzierungsverfahren festmache, gab es eigentlich nur 3 Jahre und das jetzt eingeschlossen, indem wir keine Lizenz für die zweite Liga beantragt haben. Das werden wir auch dieses Jahr nicht machen, weil es wird unwahrscheinlich sein. Es ist einfach auch nur ein riesiger Aufwand, den wir dieses Jahr dann auch nicht mehr betreiben werden. Also insofern hat sich ein bisschen was geändert. Du hast gesagt, Vollbremsung, klar. Eine Vollbremsung von knapp 300 Millionen Euro Umsatz auf 150, das ist eine Halbierung des Umsatzes. Das hat aber andere Clubs auch getroffen. Und ich glaube, dann könnte so ein internationaler Wettbewerb in der Zukunft könnte helfen, uns eben noch weiter zu stabilisieren. Ja, aber ich sehe uns da auch, wenn wir, ich bin erstmal immer froh, wenn wir irgendwie relativ schnell das Thema Klassenerhalt irgendwie ad acta legen können. Man sieht ja auch, dass es Clubs gibt jedes Jahr, die man dort nicht erwartet hat, die dann auch Abstiegssorgen haben. Dieses Jahr ist der FC Schalke 04. Das konnte man sich in den letzten zwei Jahren nicht. Wir haben vor zwei Jahren noch Champions League gespielt. Das ist undenkbar damals gewesen, dass die jemals in diese Gefahr geraten können.
Der neue Aufsichtsratsvorsitzende Philipp Holzer, mit dem er verbindet dich ja auch eine gemeinsame Vergangenheit. Ja. Philipp ist schon seit 10 Jahren im Aufsichtsrat oder über 10 Jahren und da auch im Haupt- und Prüfungsausschuss, so heißt es, glaube ich. Ist das korrekt?
Ja.
Haupt- und Prüfungsausschuss. Genau, und arbeitet mit dir da zusammen. Ein Mann, der sich mit Finanzen auskennt, Goldman Sachs, ist das momentan ein großer Vorteil. Wolfgang Stäubing als Ehrenvorsitzender im Hintergrund ist auch noch dabei, hat auch Erfahrung. In Frankfurt weiß man ja auch, wie man mit Geld umgeht. Das haben wir zwar früher nicht so unter Beweis gestellt, aber mittlerweile schon. Hilft das, diese Expertise auch darauf zurückgreifen zu können in der jetzigen Phase?
Ja, ich glaube, mit Philipp Holzer haben wir jetzt jemand quasi an der Spitze des Aufsichtsrats, der quasi eine extrem hohe Expertise mitbringt, was das Thema Finanzen betrifft. Ich glaube, wir haben von Anfang an sehr gut zusammengearbeitet, auch in der Zeit, wo er noch nicht Aufsichtsratsvorsitzender war. Du hast schon gesagt, er war Vorsitzender des Finanz- und Prüfungsausschusses und dann auch ein paar Jahre später dann auch schon Mitglied des Hauptausschusses. Er ist jetzt über 10 Jahre schon im Aufsichtsrat, dass er nicht nur auf das Thema Finanzen reduziert werden muss, sondern ich glaube, dass er mittlerweile auch das Fußballgeschäft von A bis Z versteht und diese beiden Dinge mittlerweile sehr gut vereinen kann, um quasi auch den Club nach innen, nach außen so zu repräsentieren, wie es der Club verdient. Ich glaube, die haben quasi an der Spitze des Aufsichtsrats jemanden, den wir uns besser gar nicht wünschen könnten, genauso wie wir es vorher mit Wolfgang Schäubing hatten.
Das sind gute Worte zum Schluss auf jeden Fall. Olli, schon mal vielen Dank. Ich komme allerdings noch zu einer wichtigen Rubrik, nämlich die drei Eintracht-Momente.
Ja.
Das heißt, was war dein schönster Eintracht-Moment, ist die erste Frage.
Ich glaube, da brauchen wir nicht lange drum rumreden. Der ist noch nicht so lange her. Das war im Mai 2018, DFB-Pokalsieg. War schon was Außergewöhnliches. Auch das sind immer wieder so Momente, wenn du 20 Jahre in diesem Club arbeitest und guckst jedes Jahr DFB-Pokalfinale oder sonstige Finals, siehst einen Club auf diesem Podest stehen, wo dann quasi dieser Konfetti-Regen runterkam. War so immer sowas, ja, ist ja alles schön gut. Und dann bist du selber mittendrin in diesem Thema. Das war schon was Außergewöhnliches.
Definitiv. Und der schlimmste Eintracht-Moment?
Den würde ich gar nicht so sehr ans Sportliche festmachen. Es gab für mich persönlich so einen schlimmen Eintracht-Moment. Das war jetzt, glaube ich, 10 Jahre. Das war ein Tod von einem Mitarbeiter bei uns. Michael Feig, dein Vorgänger, wenn ich es so will. Das war schon etwas, was einen schon ein bisschen mitnimmt. Vor allen Dingen, weil man damals auch noch eine sehr, sehr kleine Truppe war von 30, 40 Mitarbeitern, wo man jeden wirklich quasi wie als Freund bezeichnen konnte. Und das war schon extrem. Das hat uns, glaube ich, damals alle ziemlich mitgenommen.
Und die schönste Kindheitserinnerung an die Eintracht?
Ja, das sind diese Momente. Damals war die Eintracht quasi auch ein Abonnement-Pokalsieger. Also ich war auch damals mit meinem Vater in 1975 in Hannover gegen Duisburg im strömenden Regen. Also insofern, das sind so Momente, die man mitnimmt. Also für mich war Stadion immer irgendwie was ganz, ganz Besonderes, wenn man so als Dreikäse mit seinem Vater an der Hand geht und eigentlich irgendwie gar nichts sieht, weil man sich immer in so einer Menschenmenge von 30.000, 40.000 Zuschauern, die so im Dunkeln quasi bei Europacup-Spielen so durch den Wald gelaufen sind und du hast immer, ich erinnere mich immer, das sind so Düfte, die man auch hat, wenn man so diesen Bratwurst- und Biergeruch hat und Zigarettenrauchen, dann ist er irgendwie an der Hand von seinem Vater so durch einen dunklen Wald, durch die Neu-Isenburger Schneise irgendwie gelaufen. Das sind alles so Momente, die man so mitnimmt.
Das waren deine drei Eintracht-Momente. Vielen Dank, Olli, für das nette Gespräch. Es bleibt dabei, die Eintracht ist stabil und gesund. Aber wir brauchen Zuschauer und wir brauchen wieder eine gewisse Form von Normalität, damit es auch wirklich weitergeht. Und liebe Eintracht-Fans, hoffentlich hat euch der Podcast gefallen. Wenn das so ist, dann sagt euren Freunden und euren Verwandten Bescheid. Ihr wisst, wo es die zu abonnieren gibt. Und dann sehen wir uns bald wieder hier.